Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zu diesem Sonntagsmorgensgottesdienst hier in der obersten Stadtkirche. Ganz besonders heiße ich auch das Ehepaar Ellermann herzlich willkommen. Herr Pastor Ellermann wird gleich mit den Kindern rübergehen und dort den Kindergottesdienst leiten. Und Frau Pastorin Ellermann wird uns hier in diesem Gottesdienst leiten und auch die Predigt halten. Waren Sie schon einmal in einem Labyrinth? Ich habe mich gefragt, wann ich das letzte Mal in einem Labyrinth war. Da waren unsere Kinder relativ klein und da war es groß in Mode, in einem Maisfeld-Labyrinth den richtigen Weg zu finden und auch den Ausgang. Es geht im Kindergottesdienst heute um Mut und um ein Labyrinth, vielleicht auch darum, den richtigen Ausgang zu finden, den richtigen Weg. Und ich habe mir so gedacht, es ist gut, wenn man jemand hat, der mit unterwegs ist im Labyrinth und wenn man vor eine Wand läuft, dass er ihm oder einem den rechten Weg zeigen kann. Gott sei Dank ist unser Vater im Himmel derjenige, der uns immer wieder diesen rechten Weg weisen kann. Ich möchte Sie darauf hinweisen, wenn Sie Gast hier in unserem Gottesdienst sind oder mit der Gottesdienstordnung nicht so vertraut, vorne im Gesangbuch müssten Sie eigentlich einen Ablauf finden, der Ihnen hilft, zu sehen und auch die Gebete mitzusprechen, wo wir gerade im Gottesdienst sind. Ich bitte jetzt die Kinder, nach vorne zu kommen, um ihre Laterne anzuzünden und dann ins Lutherhaus zu gehen. Und dazu ist es bei uns schöne Tradition geworden, dass Sie den Mittelgang praktisch zu einem Segenstunnel verwandeln. Ich bitte Sie aufzustehen, Ihre Hände zu heben und den Kindern praktisch über den Mittelgang, nicht als genau so ist es richtig. Herzlichen Dank. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst.
Lassen Sie uns unser Lob für unseren Vater im Himmel fortführen. Wir beten miteinander Worte aus Psalm 146. Und ich lade Sie ein, die eingerückten Zeilen zu beten. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Und meinem Gott Lob singen, solange ich bin.
Hörst du nicht auf Fürsten? Sie sind Menschen, die können gar nicht helfen.
Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne.
Und die, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn.
Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist.
Der Treue hält ewiglich, der Rechenschaft denen, die Gewalt leiden, der die Unruhigen speiset.
Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend.
Der Herr richtet auf
die niedergeschlagen sind.
Der Herr liebt die Gerechten.
Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre.
Der Herr ist König ewiglich.
Dein Gott, Zion, für uns früher. Halleluja. Kommt, lasst uns anbeten. Guter Gott, manchmal ist das Leben wie ein Labyrinth. Wir wissen nicht so recht, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir suchen nach Orientierung und Entfaltung und manchmal auch nur nach Ablenkung und Zerstreuung. Manchmal erkennen wir deine Wegweisung. Dann ist es wieder so, als würdest du ewig schweigen. Und manchmal vergessen wir einfach, dich um Hilfe zu bitten. Mit dem Psalmbeter bitten wir dich: Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Himmlischer Vater, erbarme dich. Kyrie eleison. Wochenspruch für die kommende Woche hören wir Gottes Verheißung. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Amen. Guter Gott, Vater im Himmel, wir gehören zu dir und du bist da, wo sich zwei oder drei in deinem Namen versammeln. So beschenke uns an diesem Morgen mit deinem Geist. Öffne uns Ohren und Herzen. Stimme uns ein auf deine Stimme. Berühre uns mit deinem Wort. Das bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Manchmal ist das Leben wie ein Labyrinth. Dann fehlt es uns an Orientierung und wir sehen den Weg nicht so richtig. Wir sehnen uns nach Klarheit und nach Worten und Gedanken, die uns neuen Mut geben können. Der Apostel Paulus kennt dieses Sehnen und er hat dafür Worte gefunden. Lesung aus Römer 8, nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen ganz genau kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn der Geist vertritt uns im Gebet, so wie Gott es für alle möchte, die zu ihm gehören. Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Halleluja! Freut euch des Herrn, ihr Gerechten. Die Frommen sollen ihn recht preisen. Halleluja!
Kennen wir, auf welchem Grund wir stehen. Wir sprechen gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Schützenfest in Iserlohn. Ich habe mir sagen lassen, dass das ein ganz großes Ereignis ist. Leider schon wieder Vergangenheit für dieses Jahr, werden die Fans des Schützenfestes sagen. 4 Tage sind aber auch einfach zu kurz. In Wilnsdorf ist gerade Sommerkirmes, auch 4 Tage. Und unsere Kinder finden natürlich auch, das ist viel zu kurz. Von Festen und Partys ist das Buch durchzogen, von dem ich Ihnen heute Morgen erzählen will. Das Buch Esther, das wird geradezu durch Partys gegliedert. Und wir sind damit thematisch auf dem gleichen Pfad unterwegs wie die Kinder im Kindergottesdienst. Die erleben gerade eine kleine Reihe zum Buch Esther. Das Buch Esther ist eines der erstaunlichsten Bücher der ganzen Bibel. Es war immer wieder umstritten, ob es überhaupt in den biblischen Kanon hineingehört. Es ist jedenfalls eine richtig gut erzählte Geschichte. Sie klingt wie ein Märchen aus 1001 Nacht. Das Erstaunlichste aber ist, Gott wird nicht ein einziges Mal namentlich erwähnt. Man muss schon genauer hingucken. Hinter all diese Partys, die Intrigen, hinter dieses ganze Labyrinth menschlicher Erfahrungen, Glanzstunden und Abgründe. Ich finde, gerade diese Verborgenheit Gottes macht die Geschichte so reizvoll, auch so zeitlos und aktuell. Haben wir nicht vielleicht auch dann und dann diese Fragen, ist alles Zufall oder hält Gott die Fäden in der Hand? Wir tauchen ein in eine uns fremde Welt. Die Geschichte der Esther spielt im Persischen Reich, etwa 500 Jahre vor der Geburt Christi. Es ist das damalige Weltreich, das von Indien bis nach Äthiopien reicht. Der Herrscher dieses Imperiums heißt Xerxes. Xerxes liebt Partys. Damit beginnt die Geschichte. 4 Tage Schützenfest? Da würde Xerxes nur müde lächeln. Seine Party für alle Fürsten der 127 Provinzen dauert ein halbes Jahr. Und dann gibt es quasi als Nachschlag für das gemeine Volk noch einmal 7 Tage ein feuchtfröhliches Volksfest hinterher. Reichlich angeschickert hat Xerxes am Ende dieser letzten 7 Tage eine geniale Idee quasi für das Feuerwerk zum Schluss. Königin Vasti soll auftreten. Und zwar mit einem Diadem geschmückt. Nur mit einem Diadem. Doch Vasti macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Sie will ihre Würde bewahren und lehnt dankend ab. Der König ist außer sich und seine Ratgeber bestärken ihn darin. Wenn das Schule macht, wenn bald alle Frauen machen, was sie wollen, wo kommen wir da hin? Am Ende werden Frauen noch Bundeskanzlerin und Superintendentin und Präses und spielen Fußball. Kurz darauf ist der Posten der Königin vakant. König Xerxes ruft die Aktion Persiens Next Queen ins Leben. Aus allen Provinzen werden die schönsten Mädchen ausgesucht und in die königliche Residenz in Susa gebracht. Und hier kommt nun auch die namengebende Esther ins Spiel, die eigentlich Hadessa heißt. Man muss sie sich, ähnlich wie Maria, die Mutter Jesu, als blutjunges Mädchen vorstellen, ein richtiger Teenie. Sie wächst bei einem alleinerziehenden Vater auf, Mordechai. Er ist eigentlich ihr Cousin. Ihre Eltern hat sie nämlich schon früh verloren. Sie gehören zu der aus Juda verschleppten jüdischen Bevölkerungsminderheit. Aber Hadessa ist sehr schön. Und so wird auch sie in den Palast des Königs gebracht. Wie lange brauchen Sie vor einer Verabredung, zum Schützenfest oder anderswo, im Bad? Hadessa, die auf Anraten ihres Cousins ihre jüdische Herkunft verschweigt und sich nun Esther nennt, braucht ein Jahr für ihr erstes Date mit dem König. Nach einem Jahr voller Pflege ist sie dann an der Reihe. Jeden Abend nämlich wird dem König ein neues Mädchen zugeführt. Und in aller Regel wird sie am nächsten Morgen zurück in den königlichen Harem geschickt. Lebenslänglich im goldenen Käfig. Doch bei Esther ist es anders. Sie gefällt dem König und gewinnt das Casting. Sie ist die neue Königin Persiens. Zufall? Glück? Oder hat es etwas mit Gott zu tun? Der König jedenfalls ist wieder in Feierlaune und feiert eine große Party mit den führenden Männern. Für das Volk gibt es diesmal kein Freibier, sondern Steuererleichterungen, was auch nicht schlecht ist. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute glücklich und zufrieden. Aber so ist das Leben natürlich nicht. Jetzt beginnt die Geschichte erst richtig. Denn nach einigen Jahren ernennt Xerxes einen neuen starken Mann im Reich, Haman. Er verkörpert im Estherbuch das Böse schlechthin. Nicht zufällig entstammt er dem Volk der Amalekiter, dem Volk Israel seit der Wüstenzeit in inniger Feindschaft verbunden. Um seinen Machtanspruch zu zeigen, verfügt er, dass alle Menschen, an denen er vorbeigeht, sich vor ihm niederwerfen müssen. Alle tun das, bis auf Mordechai, Esthers Cousin und Ziehvater. Mordechai beugt sich vor keinem Menschen. In seinem Herzen ist das erste Gebot fest verankert. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst und du brauchst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist ein erster Hinweis auf die Frage, wie und wo Gott zu finden ist. In seinem Wort, durch die guten Weisungen und vor allem durch sein Versprechen, ich bin dein Gott. Ich bin der, der immer bei dir ist, unsichtbar, aber gegenwärtig. Du kannst dich auf mich verlassen. Doch der Gehorsam gegenüber Gott, der zugleich ziviler Ungehorsam gegenüber der irdischen Macht bedeutet, hat fatale Konsequenzen. Haman erwirkt bei Xerxes eine Lizenz zur Vernichtung des ganzen jüdischen Volkes. Per Los wird der Tag festgelegt. Ein knappes Jahr noch, dann soll es geschehen. Esther ist ahnungslos. Sie führt ein bequemes und privilegiertes Leben. Sie weiß nicht, dass in allen Provinzen des Landes die Juden Trauer tragen. Ich musste dieser Tage beim Zeitunglesen an dieses Nebeneinander der Welten denken. Abgebildet war ein joggender Urlauber am Strand von Kos, während sich hinter ihm auf dem Meer ein kleines Flüchtlingsboot nähert. Spaß und Entspannung hier, Drama Todesnot und Kampf dort, auch nicht weit von uns. Gleichmäßig plätschern oft unsere Jahre dahin, keine großen Dramen. Aber lauert da vielleicht doch irgendwo die Frage, soll das schon alles gewesen sein? Diese Frage stellt Mordechai der Esther. Er lässt sich nicht von den Palastdienern abwimmeln. Er will auch nicht sein Trauergewand, seinen Sack mit Asche ablegen. Die Not lässt sich nicht beschönigen. Einer macht den Mund auf und sagt, halt, stoppt den Wahnsinn. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Frauen, Männer und Kinder, die ein Recht haben auf Leben, die ein Recht haben auf Schutz. Damals in Persien, heute vor den Toren Europas und hier bei uns, mitten in unserem Land, in unserer Stadt. Wie gut, wenn Menschen, so wie Sie und Ihr hier, ein Herz zeigen für die, die in Not sind. Mordechai sieht plötzlich glasklar. Nur die Königin kann helfen. Sie soll zum König gehen und für ihr Volk bitten. Esther lehnt das entsetzt ab. Sie weiß nicht einmal, ob sie nicht längst bei Xerxes in Ungnade gefallen ist. Schon über einen Monat lang ließ er sie nicht mehr zu sich rufen. Sie kennt ja das Schicksal ihrer Vorgängerin. Ungehorsam bedeutet Tod. Keiner darf fernbleiben, wenn er gerufen wird. Und keiner darf kommen, wenn er nicht gerufen wurde. Doch das lässt Mordechai nicht gelten. Hören wir hinein in den Höhepunkt der Geschichte. Glaub nur nicht, Esther, so lässt er ihr ausrichten, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davonkommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Plötzlich fällt ein heller Schein vom Himmel in Esthers Leben. Eine Antwort auf die Frage, wozu das alles gut sein sollte und musste, was sie bisher erlebt und wohl auch erlitten hat. Den Verlust der Eltern, das Aufwachsen im fremden Land, die unerwartete Königschaft. Hier ist der Moment, wo alles einen Sinn ergeben könnte. Gott spricht nicht direkt mit Esther, aber er nutzt die Weisheit Mordechais, um ihr zu raten. Auch das ist eine Form des Redens Gottes durch andere Menschen. Wie glücklich können wir uns schätzen, wenn wir solche Menschen um uns haben, die zur richtigen Zeit das richtige Wort haben. Als wir im Juni nach der Einstellung des Wahlverfahrens doch ganz schön verunsichert waren, was Gott nun mit uns vorhat und mit ihnen, wie der Weg weitergeht, da waren es einige Freunde, die uns Mut gemacht haben, weiter zu vertrauen und die uns später Mut gemacht haben, nun auch Ja zu sagen zu dem neuen Weg, der sich da plötzlich doch wieder andeutete. Von Winston Churchill ist sinngemäß folgender Satz überliefert. Im Leben ist es manchmal so, als tippte dir jemand auf die Schulter, um dir zu sagen, jetzt ist deine Stunde. Diese Aufgabe ist dir wie auf den Leib geschrieben. Welche Tragik, wenn du in diesem Augenblick nicht vorbereitet bist. Es hätte deine beste Stunde werden können. Vielleicht mögen solche Gedanken in Esthers Kopf herumgespukt sein. Vielleicht hat sie dieses Tippen auf der Schulter so gehört und wahrgenommen. Gleichzeitig schimmert in den Worten Mordechais ganz leise, aber auch schon ein prophetischer Hinweis darauf, dass eines Tages die Verborgenheit Gottes ein Ende finden wird. Jüdische Ohren hören hier nämlich noch etwas anderes. Wörtlich sagt Mordechai, wenn du schweigst, wird den Juden Atemluft von anderem Ort aus zukommen. Und dieses Wort ist dem hebräischen Wort Ruach, Geist, ganz ähnlich. In diesem scheinbar gottlosen Esther-Buch leuchtet schon ganz leise und zart die Verheißung auf, Gott sendet seinen Geist, den Geist der Freiheit. In ihm kommt er hinein in diese Welt, hinein in unser Leben. Doch entscheiden muss Esther sich ganz alleine. Offenbar lebt auch in ihr die reiche Tradition des jüdischen Glaubens. Denn sie antwortet Mordechai, so geh hin, Mordechai, und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich. Esst 3 Tage und 3 Nächte lang nichts. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um? So komme ich um. Da ist auf einmal diese innere Gewissheit. Ja, das ist mein Weg. Das macht gelassen und frei. Auch so führt Gott. Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Es lohnt sich aber, diesmal im O-Ton der Bibel selbst nachzulesen. Eine ganz spannende Geschichte mit noch mehr Irrungen und Wendungen, als ich sie jetzt heute Morgen erzähle. Esther findet Gnade vor dem König. Er streckt ihr sein Zepter entgegen zum Zeichen, dass sie sich ihm nahen darf. Ja, sie erwischt ihn in einer großzügigen Minute. Er wäre bereit, ihr das halbe Königreich zu überlassen. Sie aber bittet ihn nur, ihr Gast zu sein, gemeinsam mit Haman. Bei dieser Party sagt sie wieder nichts. Sie lädt ein zu einer weiteren Party am nächsten Tag. Und dort geschieht es dann. Esther outet sich als Jüdin und bittet Xerxes nach dem Essen um das Leben ihres Volkes. Der König ist bereit, ihr diese Bitte zu erfüllen. Den für das Gesetz Verantwortlichen aber, Haman, verurteilt er zum Tod. So kommt es, dass Haman an dem Galgen stirbt, den er vorsorglich schon für Mordechai in seinem Garten vorbereitet hatte. Zwar kann auch Xerxes ein Gesetz der Meder und Perser nicht zurücknehmen, aber auf Raten von Mordechai, der Hamans Posten einnimmt, erlässt er ein weiteres Gesetz, das den Juden die Gegenwehr erlaubt. Das Buch endet, wie es begonnen hat, mit einem Fest. Denn zur Erinnerung an die Rettung der Juden wird ein neues Fest eingesetzt, das Purimfest, das bis heute gefeiert wird. Nach einer Zeit des Fastens und Klagens lässt man es krachen. Die Menschen machen sich gegenseitig Geschenke, Auch die Armen werden bedacht. Und ansonsten ähnelt Purim ein wenig dem Karneval. Es wird viel gegessen und viel getrunken. Die Kinder verkleiden sich und tragen Masken. Manche deuten die Verkleidungen, die Masken beim Fest so. Gott greift nicht sichtbar ein im Estherbuch, in die Esther-Geschichte. Er verkleidet sich. Wir haben versucht, einige dieser Verkleidungen Gottes in der Esther-Geschichte zu entdecken. In den Worten ist Gott zu finden, die Menschen im Herzen tragen. Im Reden durch andere Menschen, durch den guten Ratschlag oder auch den Schubs, den manchmal Menschen anderen geben. Im Mut zur Entscheidung. All das lässt sich wohl erst im Nachhinein feststellen, jedenfalls vieles von denen. Bei Esther jedenfalls ist es so, die großen Weggabelungen, die es in ihrem Leben gab, die tragischen, der Tod der Eltern, die, glücklichen oder unerwarteten, wie Königin zu werden. In Mordechais Worten, vielleicht musste das alles so sein. Ja, offenbar war das alles zu etwas gut. Das alles half Esther, als ihre beste Stunde kam. Die Esther-Geschichte lehrt uns, es gibt eine Wirklichkeit hinter unserer Wirklichkeit. Es gibt einen Regierenden hinter den Regierenden dieser Welt. Es gibt einen, der auch die fatalsten menschlichen Pläne noch zum Guten ändern kann. Menschen gedachten, es böse zu machen. Gott aber gedachte, es gut zu machen. So sagt es Josef. Und vielleicht spüren wir es dann und wann in unserem Leben auch. Das könnte jetzt meine beste Stunde sein. Mein Herz klopft bis zum Hals. Aber ich spüre, jetzt bin ich dran. Vielleicht musste ich all die Wege gehen, um jetzt genau an diesem oder jenem Ort zu sein, um meine Stimme zu erheben, um einem Menschen zuzuhören, um mich mit meinen Gaben, mit meiner Zeit, mit meiner Kraft für diese oder jene Aufgabe einzubringen. Hier in der Versöhnungskirchengemeinde, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, wer weiß. Und wenn das so ist, wenn wir diese Momente spüren, dann wünsche ich uns den Mut der Esther. Und Gott gebe seinen Segen dazu. Amen. Und der Friede unseres Gottes, der unser Denken und Fassen so weit übersteigt, der bewahre uns mit Herz und Sinn bei Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir singen dann doch die 74, Entschuldigung. 74 in den Wortlauten.
Einige Dinge, die der Gemeinde noch bekannt zu geben sind. Zunächst herzliche Einladung, nach dem Gottesdienst ins Kirchcafé zu kommen. Wir werden dann mit dem Presbyterium eine sehr kurze Sitzung haben, die den Tagesordnungspunkt hat, die Berufung dieser beiden Pfarrer, also von Miriam Ellermann und Dirk Ellermann, auf die Pfarrstellen 3.1 und 3.2 der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde gemäß der Präsentation durch das Landeskirchenamt vorzunehmen, sodass wir euch das Ergebnis, das wird zügig gehen, denke ich, dann auch im Kirchcafé so mitteilen können. Also dazu schon mal herzliche Einladung. Stichwort Herz für Menschen in dieser Stadt kam vor. Sie wissen, wir haben auch mit vielen Gemeindegliedern am Freitagabend die Gelegenheit genutzt und unsere Ministerpräsidentin für die Flüchtlinge und ihren Verbleib in dieser Stadt gebeten, speziell für jene, die jetzt in der Almelo-Halle sind. Da liegen noch am Ausgang die Herzen für die Flüchtlinge. Wenn Sie mögen, können Sie sich gerne eines mitnehmen, es vielleicht noch mal irgendwo aufhängen oder aushängen oder auch als Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen. Das Herz brauchen wir ja noch länger für die Flüchtlinge. Insofern macht das sicherlich schon Sinn. Dann habe ich eine kurze SMS. Solche Kultur braucht es ja auch. Bekommen von unserem Jugendreferenten, der heute deshalb nicht im Gottesdienst ist, weil sein Sohn Geburtstag hat und er im Lego-Center ist. Also auch sowas muss sonntags morgens mal möglich sein. Er will aber auf jeden Fall darauf hinweisen und diese Information sollt ihr natürlich auch kriegen, dass beim Mondscheinlauf Lebenswert den 5. Platz und Checkpoint den 8. Platz eingenommen hat. Das ist die Information. Also es gibt jetzt Diskussionen, wer hier welchen Platz hatte. Ich lebe jetzt nur von Timons Nachricht. Also wer hat welchen Platz benommen? Das habe ich gerade gesagt. Lebenswert den 5. und Checkpoint den 6. Mit dabei waren jedenfalls, okay, wir werden nochmal Platzlisten irgendwie aushängen, um das ganz genau zu klären. Mit dabei waren übrigens auch 8 Syrer aus der Almelo-Halle und aus der Bleichstraße, um zu zeigen, dass das Herz für die Flüchtlinge an dieser Stelle noch weitergeht. Und Sie alle können auch noch laufen. Der Mondscheinlauf ist zwar schon vorbei, aber der Sponsorenlauf steht noch an. Das ist das Projekt, das sich lebenswert der Verein der Checkpoint Lichtblick und Flüchtlingsnetzwerk umfasst, jetzt vorgenommen hat, dass wir am 12. September von 11 bis 12 Uhr entweder laufen wollen, immer eine Runde 400 Meter, und dann noch eine, so viele wie in einer Stunde eben möglich sind, oder laufen lassen wollen. Sie können sich also aussuchen, ob Sie eher ein Läufertyp sind oder ein Sponsorentyp sind. Beide werden gebraucht, die Läufer für die Runden, die Sponsoren als diejenigen, die pro Runde einen gewissen Betrag für lebenswert dem Läufer praktisch zusagen und auf diese Weise lebenswert und die Projekte unterstützen. Also überlegen Sie, was Sie sind. Als ich mit den Jugendmitarbeiterin im Checkpoint Comfy war, wollten gleich 5 Leute von mir gesponsert werden. Da habe ich gedacht, na, nehmen wir doch ein paar Gottesdienstbesucher noch dazu. Das kriegen wir vielleicht auch heute Morgen hin, dass Sie da mit an den Start gehen. Der heutige Tag bietet noch 2 wunderbare Programmpunkte. Das erste ist gleich unter freiem Himmel das Friedensfest der Religionen. Es ist zum 2. Mal, dass wir das so in großer Einigkeit feiern können mit Vertretern der verschiedenen Religionen in dieser Stadt, Menschen aus dieser Stadt um 14 Uhr. Wir sind jetzt aber nicht auf dem Schillerplatz, sondern wir atmen noch ein bisschen Rosenluft. Das war ja ein Projekt in der Stadt und auf diesem Gelände am Neumarkt findet also das Friedensmahl statt. Da gibt es also Miteinander essen, Visionen vom Frieden hören, Wünsche für den Frieden ausdrücken, Kinderprogramm, Musikprogramm, 14 bis 17 Uhr. Herzliche Einladung, auch eine Chance mal mit Menschen aus den anderen Religionen ganz persönlich in Kontakt und ins Gespräch zu kommen. Dazu laden wir Sie, wie gesagt, ganz herzlich ein. Und ein letztes, was ich noch habe, ist, dass es dann auch noch, das Programm endet ja bei uns fast nie, eine meditative Abendfeier um 18 Uhr in der reformierten Kirche geht, wo wir, das war jetzt als Predigtext letzten Sonntag nicht vorgekommen, nochmal der Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner etwas nachgehen mit meditativen Einheiten, einer offenen Zeit und auch einem Abendmahlsangebot. Jetzt ist inzwischen die Reihe derer ganz lang geworden. Kommt mal schnell rauf und sagt, was ihr zu sagen habt.
Liebe Männer, Sie dürfen sich jetzt entspannt zurücklehnen, denn diese Information ist nicht für Sie. Nicht nur zur Zeit von König Xerxes gab es tolle Frauen. Liebe Frauen, ist Ihnen und euch bewusst, dass wir auch toll sind? Und wir treffen uns am nächsten Freitag als tolle Frauen wieder zu typisch Frau. Wir haben ein informatives Thema. Es geht diesmal um Fair Trade, also fair gehandelte Lebensmittel, nicht nur Nahrungsmittel. Dazu gehört auch Kleidung und vieles mehr. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht? Fair Trade, man hört es oft, aber was hat das mit mir zu tun? Kann ich in irgendeiner Weise dazu beitragen, dass fair gehandelt wird? Wir haben eine Fachfrau eingeladen und wir freuen uns auf einen Abend, der mit Sicherheit sehr informativ ist und hoffentlich auch denkanstößig. Herzliche Einladung nächsten Freitag um 7:30 im Lutherhaus. Liebe Männer, Sie dürfen wieder zuhören. Sie sind auch gemeint. Ja, wenn Sie ein Instrument spielen zu Hause, wenn Sie gerne singen und es lieben, Gott anzubeten, dann sind Sie genau richtig bei unserem Bandworkshop. Zusammen mit der Christuskirche am Roden haben wir zusammen ein Projekt überlegt, haben 4 tolle Dozenten eingeladen, professionelle Dozenten, die Lust haben, einen Workshop mit Ihnen zu machen zum Bereich Gesang, Saiten- und Tasteninstrumenten, Schlagzeug, Percussion und Melodieinstrumente. Und unser Ziel ist es, dass Gott an immer mehr Orten und immer mehr gelobt wird, ob im Hauskreis oder im Alpha-Kurs oder hier in den Kirchen, in den verschiedenen Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften, dass der Lobpreis immer größer und stärker wird. Dazu möchten wir ermutigen und einladen. Es wird am Samstagabend eine Abschlusssession geben. Da werden wir die Gemeinde dazu einladen, hier in der obersten Stadtkirche am 21. November abends um 19 Uhr. Und da wollen wir dann hören, was in den Workshops passiert ist. Wir werden beten zusammen, wir werden Gott loben. Und genau, ich möchte dazu Mut machen, die Flyer liegen vorne aus. Und bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden. Und die Anmeldungen gehen auch an mich oder an Frau Achterkamp vom Roden.
Wie an jedem vierten Donnerstag im Monat besteht das Angebot des Gebetes für Kranke am Donnerstag hier in der obersten Stadtkirche. Anmeldungen sind erforderlich aus organisatorischen Gründen. Die Flyer liegen außen am Ausgang aus. Anmeldungen sind, entweder sprechen Sie mich nach dem Gottesdienst an oder es ist die Telefonnummer oder auch die Mailadresse von uns drin, dass Sie sich anmelden können. Herzlichen Dank.
So. Jetzt haben wir gehört, was es alles gibt. Ich sag euch jetzt mal, was es nicht gibt. Nämlich in den nächsten 3 Monaten keine Gottesdienste in der Bauernkirche. Ich weiß nicht, ob Sie es in der Zeitung gelesen haben. Es finden Bauarbeiten statt. Es gibt eine neue Heizung. Es gibt die Gründung für die Orgel, die hoffentlich irgendwann bald mal kommt. Bald mal sind noch ein paar Jahre. Aber gut Ding will Weile haben und braucht viel Vorbereitung. Also der Boden muss aufgenommen werden, alles muss ausgeräumt werden, Altar und Kanzel müssen staubdicht verpackt werden. Und da ist es nicht möglich, Gottesdienst zu feiern. Dieser erste Bauabschnitt wird voraussichtlich bis Mitte November dauern. Aber ich sehe uns schon den Ewigkeitssonntag hier in der obersten Stadtkirche feiern. Schauen wir mal, denn wie bei Bauarbeiten ist das ja immer so eine Sache. Also, wie gesagt, wir bitten um Verständnis, dass jetzt eben wegen der Bauarbeiten in der Bauernkirche in den nächsten 3 Monaten nichts stattfindet, danach aber mit umso mehr Dampf.
Und wir singen die Strophe 3 des Liedes 74 aus den Wortlauten. Die Strophe 3 des Liedes 74, das wir gerade schon gesungen haben, aus den Wortlauten. Wir hatten 253,72 Euro im Klingelbeutel und 244,54 Euro in der Kollekte am 16. August und liegen heute für die Arbeit des Kindergottesdienstes. Sie haben ja schon den Segenstunnel mitgestaltet. Geld zusammen. Herzlichen Dank dafür. Wir haben kirchlich getauft Till Dammerow und wir haben kirchlich bestattet Lisbeth Siebel, Josefstraße im Alter von 91 Jahren.
Vom Anfang bis zum Ende, Gott, gehst du mit und wir vertrauen uns und unser Leben dir an.
Wir wollen Fürbitte halten und wir laden Sie ein, die einzelnen Fürbitten aufzunehmen mit dem Ruf, Herr, erhöre uns. Gott, wir gehen unsere Wege, wir treffen unzählige Entscheidungen. Nicht immer sind wir sicher, ob es die richtigen sind. Manchmal erscheint uns das Leben wie ein Labyrinth. Wir bitten dich, Gott, führe uns auf den richtigen Wegen. Schenk uns Vertrauen, dass du da bist, auch wenn wir dich nicht immer spüren oder genau verstehen, was du willst. Manchmal verstehen wir uns selbst nicht. Führe du uns durch das Labyrinth unserer eigenen Seele. Zeige uns die Tür, durch die wir eintreten können, um in deiner Nähe Frieden zu finden. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns.
Allmächtiger Gott, in dieser kommenden Woche werden wir vielen Menschen begegnen. Hilf du uns, unter den vielen, die Einzelnen zu sehen, denen wir Zeit, vielleicht einen Blick oder unsere Aufmerksamkeit schenken. Zeige du uns den Einzelnen, für den wir Zeit und ein gutes Wort brauchen. Ich bitte dich, mache du uns aufmerksam für dein leises Reden, auch durch andere Menschen. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns.
Gott, so viele Menschen sind heimatlos. Kriege, Verfolgung, mangelnde Perspektiven für sich und ihre Kinder zwingen sie dazu, sich auf gefährliche Wege zu begeben. Wir bitten dich um Gastfreundschaft in Europa, in Deutschland, in unserem Land und in unserer Stadt. Lass die, die zu uns gekommen sind, mehr finden als Almosen, als bestenfalls Duldung. Wir beten, dass sie Schutz und Geborgenheit, Hoffnung und Zukunft finden. Lass uns erkennen, wie wir als Einzelne und Gemeinde konkret tun können. Wir bitten für die verfolgten Christen und für unsere Glaubensgeschwister in den Partnergemeinden in Berlin, im Kongo und in Nowotscherkassk. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns.
Vater im Himmel, wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft. Wir bitten dich für uns als Eltern, aber auch für die Lehrer unserer Kinder. Wir bitten dich für unsere Familien. Wir bitten um deine Weisheit, vertrauensvollen und liebesvollen Umgang untereinander. Wir beten für unsere Kranken, für die Sterbenden, dass sie Menschen haben, die an ihrer Seite sind, die mit ihnen wachen und beten. Leite sie auf dem Weg des Friedens und segne sie. Was wir nicht in diese Worte gekleidet haben, sagen wir jetzt in der Stille zu dir. Erhöre uns.
Vater, danke, dass du uns begegnest in deinem Wort und in Brot und Wein, deinen Gaben. Und so bitten wir dich, dass du uns vorbereitest, dass du segnend in unserer Mitte bist. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. lädst uns, Herr, zu deinem Mahl, zum Brot des Lebens und zum Trank der Freude. Wir danken dir, Gott, Schöpfer aller Welt, der Menschen, Tiere, Pflanzen deiner Erde das Leben gab und der es noch erhält, ins Licht gerufen durch das Wort, es werde. Wir loben dich, Herr Christus, Gottes Sohn, für uns gestorben und vom Tod erstanden. Du stellst uns einst mit dir vor Gottes Thron, Verlorene, die Rettung fanden. Wir preisen dich, Vollender, Heiliger Geist, vom Vater durch den Sohn für uns gegeben, du Gottes Atem, der uns mit sich reißt. Komm nun, erwecke uns zum Leben. Gemeinsam mit den Engeln stimmen wir ein in dein ewiges Lob. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte Gott dafür und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es tut, zu meinem Gedächtnis. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Beten wir als Tischgebet, so wie wir es von Jesus gelernt haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Friede Jesu sei mit uns. Geben wir einander ein Zeichen seines Friedens.
Und so erbeten wir Gottes Geist, dass er hinabkomme auf diese Gaben, dass sie uns zum Brot des Lebens und zum Kelch des Heils werden. Und nun kommt, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott ist. Gedanken für euch habe. Gedanken der Freude und nicht des Leids. Ich will euch Hoffnung und Zukunft geben. Geht in seinen Wir danken dir, unser Gott. An deinem Tisch haben wir vom Himmel gekostet. Durch deine Freundlichkeit haben wir das Leben geschmeckt. Wir sind gestärkt und ermutigt. So haben wir neu deine Liebe erfahren. Hilf uns, deine Lebenskraft weiterzutragen, deine Freundlichkeit zu verschenken und deine Geduld im Herzen zu bewahren. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
So geht in diesen herrlichen Sonntag, in diese Woche, als Menschen, die von Gott angesehen und geliebt sind. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er schaue dich freundlich an und Gott gebe dir und unserer Welt seinen Frieden. Amen.